Herzlich willkommen zum Textilvergehen Ausgabe 638. Wir blicken zurück auf das Spiel der Frauen auswärts in Essen und das Spiel der Männer auswärts in Hoffenheim. Ich begrüße ganz herzlich lauter Leute, die woanders sind als ich. Robi im Friedrichshain.
Richtig, hallo.
Ich rate jetzt. Hans Martin auch im Friedrichshain, aber nicht bei Robi.
Korrekt, hallo.
Und Daniel in vielleicht Frankfurt?
Ja, genau.
Guck mal, hallo. Ich kann mir lustiges Städteraten kann ich immer gerne machen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Spiel der Frauen an, weil die Frauen einfach vor den Männern gespielt haben. Das ihr könnt jetzt ja oder nein sagen.
Können wir machen. Ich hatte kurz überlegt, bevor wir losgelegt haben, ob wir uns die gute Laune für später aufheben wollen oder ob wir chronologisch vorgehen.
Ja, nee, komm, vergiss gute Laune.
Okay. Ja, man muss ja erstmal quasi Kapazitäten aufbauen und dann kann man die...
Kann man sie wieder abbauen.
sich rüberretten.
Ja. Aber so vielleicht rum. War ja auch nicht alles schlecht.
Und auch nicht alles gut andererseits.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Spiel der Frauen in Gänze sehen können, weil die dankenswerterweise um 14 Uhr gespielt haben und ich da nicht Konferenz gucken musste, sondern einfach das ganze Spiel sehen konnte. Die Männer haben so halb parallel angefangen. Das überschneidet sich eine halbe Stunde und ich schwöre, von der ersten halben Stunde habe ich nichts mitgekriegt, außer dass Rane Khedira fast ein Tor geschossen hätte.
So geht es
bei
mir
euch
auch.
So? Ja, okay.
Genau so. Also ich habe zwar keine Männerkonferenz geguckt, sondern auf einem englischsprachigen Stream. Aber ich konnte mich nicht auf beides konzentrieren. Also ich habe mir danach nochmal ein paar Szenen angeguckt und die Highlights auf ARFTV, aber über die erste halbe Stunde kann ich auch nicht wahnsinnig viel mehr sagen, als dass Rani Khedira ein Tor hätte schießen müssen.
Hat er übrigens auch selber auch so gesagt.
Ja. Deswegen hat er immer noch schlechte Laune gehabt.
Ach Mann, ey. Nee, los, lass uns mit den Frauen anfangen. Wie ging es denn euch mit der ersten Halbzeit bei den Frauen?
Ich habe es nicht verstanden. So richtig? Also irgendwie.
Du meinst, was passiert ist? Oder?
Ja, genau.
Warum naja,
wer was gemacht hat. Also, ja.
Genau. Also es gab zwei Änderungen in der Startaufstellung. Lia Kammer war, glaube ich, gleich drin, oder?
Ja.
Genau. Und
Hanna Oerlings.
Hanna Oerlings und nicht Antonia Halverkamps. Genau. Das war der Teil, der von Anfang an anders war und ich hatte am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich hatte das Gefühl, die sind gleich stark, beide Teams. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand drückend überlegen ist oder so, sondern habe gedacht so, oh, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und ich war wirklich enttäuscht des Todes, als wir das erste Tor kassiert haben. Da war ich wirklich richtig ärgerlich und dachte so, oh nee.
Ich fand uns sogar stärker in so die erste Hälfte der ersten Hälfte. Ehrlich gesagt. Und bin da auch bei Daniel so richtig verstanden, warum da so dusselige Sachen passieren, habe ich auch nicht.
Ja, ich hatte halt vor allem das Gefühl, dass man grundsätzlich schon mal gemerkt hat, dass Union die bessere Mannschaft ist und dass sie so die Initiative ein bisschen ohne Not abgegeben haben. Und ich habe nicht ganz verstanden, woher dann die defensive Anfälligkeit kam, die man dann insbesondere in dieser eklatanten Phase, wo dann Essen zwei Tore geschossen hat, gesehen hat. Aber auch nicht nur da. Also die hat dann irgendwann Einzug gehalten, beziehungsweise irgendwann hat Essen halt gemerkt, was der Mechanismus ist, mit dem sie Erfolg haben können. Und von da an, auch in der Phase, wo Union dann das noch gedreht hat, finde ich, ist diese Anfälligkeit eigentlich geblieben.
Es gab erstaunlich viel gute Chancen für Essen, das muss man sagen, ja. Und auch unnötig viele. Also das war
halt immer wieder.
Dass das 1:0 aus einer gar nicht mal so großen Chance fiel, war dann natürlich nochmal absurder. Also sie haben ja vorher schon auch ordentlich was liegen lassen und dann kommt dann halt so ein 20-Meter-Schuss, den man sicherlich auch zustellen kann, aber wo du nicht zwingend damit rechnest, dass die Spielerin da schießt und der dann reingeht. Das war ein bisschen, also auf Essener Seite könnte man sich fast ärgern, dass man da nicht mehr draus gemacht hat eigentlich.
Ja, denke schon, weil ne, das, was ich gerade meinte, das, was dann relativ konstant für Essen zu Chancen geführt hat, war halt so, dass ich finde, dass defensiv eine relativ große Lücke zwischen Abwehr und Mittelfeld dann war und dass die Abwehr dann relativ oft sich mit Ball und Tempo auf sich zukommenden Gegenspielerinnen gegenüber sah. Und dann hat Essen das halt ein paar Mal dann auch ganz gut gemacht, dass so auf der so im 2 gegen 1 Doppelpass-Situation sozusagen, ne, gerade so auf der rechten Seite auszuspielen und dann die Ball in die Mitte zu spielen, so wie dann das zweite Tor auch ja direkt gefallen ist. Und unmittelbar vor dem 1-0 gab es ja schon zwei Chancen, die auch so ähnlich aussahen. Genau, das war irgendwie, war dann so eingerissen. Und wie gesagt, das hat sich dann eben auch durchgezogen.
Ja, das war auch irgendwie so ein, also das gab auch mehrere Situationen, wo Essen einfach über, also wo Union hohe Ballverluste hatte, aber ohne vernünftige Absicherung dahinter. Also es waren auch so, wir haben eine komische Umschaltsituation auch mal wieder angeboten, die völlig unnötig waren. Ich kann mich an so eine Szene von Samantha Steuerwald erinnern, wo die halt mit Ball waren, sehr weit in die gegnerische Hälfte geht und den dann aber irgendwie alleine verliert vorne. So, und hinter sich aber dann nur noch, weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich war Tanja Pawlak noch da und dann eben die andere, die restliche Abwehr. Also das ist so, da vielleicht nicht, weißt du, dann spielen einfach vorher ab. Also, oder da musst du nicht als in dieser Position ins Dribbling gehen. Das war komische Sachen, die sich zumindest in der ersten Halbzeit lange durchzogen. Und in der zweiten, hast du ja schon gesagt, gab es eine gewisse Anfälligkeit auch noch, wobei ich das dann schon deutlich stabiler fand, speziell später, als dann auf eine Dreierkette umgestellt wurde, wirkte das dann doch alles ein bisschen sicherer. Weiß nicht,
aber es war halt tatsächlich in der zweiten Halbzeit. Ne? Die erste Halbzeit fand ich dann zumindest zum Ende hin, naja, ganz zum Ende nicht, aber so wirklich zwei Tore relativ zügig hintereinander kassiert. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, so, wir müssen uns erstmal sortieren. Das sah mir sehr verunsichert aus. Also sehr, huch, was machen wir denn jetzt? Wie konnte das denn passieren? Also das hat mir gar nicht gefallen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass wir da dieses Spiel bestimmen können. Also wir haben eigentlich alles, was am Anfang gut funktioniert hat, weggegeben. Und ich glaube, das war tatsächlich so kurz vor der, also es gab eine Nachspielzeit auch in dieser ersten Hälfte. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat Lisa Heiseler Gott sei Dank nur den Anschlusstreffer gemacht, sodass man einfach nicht komplett traurig da rausgegangen ist und dachte, doch irgendwie wird es doch noch. Also da hatte ich das Gefühl, in dem Moment hat sich es erst wieder so ein bisschen sortiert und du hast dann gehofft, dass die Halbzeitpause dazu führt, dass man es nochmal einfach anders machen kann. Was tatsächlich auch passiert ist. Also das waren dann die Wechsel.
Auf jeden Fall.
Naika Reisner kam rein für Ida Häkkinen und noch was, weiß ich nicht. Habt ihr gerade parat? Ich nehme nicht.
60. war Naika Reisner, in der 71. kam dann Nele Bauereisen und Katja Orschmann.
Stimmt.
Für Hanna Oerlings und Anna Weiß. Und mit Katja Orschmann war dann quasi die Dreierkette richtig manifest, obwohl sie schon vorher so standen, also im Grunde als Naika Reisner reinkam.
Als Naika Reisner reinkam, genau.
Hat die ja nicht mehr wirklich Linksverteidigung der Viererkette gespielt, sondern die restlichen drei haben sich dann einfach ein Stück nach links verschoben. Anna Weiß ist hinten geblieben. Dass es so eine asymmetrische Geschichte wurde.
Und das war tatsächlich, war ich kurz durcheinander, weil ich irgendwie dachte so, so weit hinten steht doch Naika normalerweise gar nicht. Also das war, wo ich erstmal gucken musste, was passiert jetzt auf dem Platz. Aber das war tatsächlich so ein Moment, wo du gesehen hast, jetzt hat sich gerade was geändert und zwar richtig doll.
Ja, die brachte halt auch wirklich, wirklich schnell auch Schwung rein, muss man einfach sagen.
Ja.
Also wie lange hat es denn bis zum, das war jetzt, genau, es war ja, oh Gott, das war ja wirklich in der 60. kam es rein, in der 61. bereitet sie das, den ersten Führungstreffer vor. Also das war schon
eine Impact-Substitution. Und das war schon ihre zweite gute Ballaktion, wenn ich mich gerade richtig erinnere.
Also, ja.
Und dann kamen ja noch ein paar danach auch, ja.
Ja, das brachte auf jeden Fall ordentlich Energie rein. Mein Eindruck in der ersten Halbzeit, um da nochmal drauf zurückzukommen, diese Verunsicherung, also ich weiß nicht, also mir ging es zumindest so, dass ich dachte, gegen Essen, wir dürfen nicht gegen Essen verlieren, die dürfen nicht rankommen, ansonsten sind wir halt wirklich direkt im Abstiegskampf.
Ja.
Und also das war fast so eine Art Pflichtsieg eigentlich. Und ich glaube, dass das denen halt auch in den Kopf geschossen ist in dem Moment. Scheiße, wir liegen hier 2-0 zurück, das kann nicht sein. Also das, und das war dann eben auch anzumerken. Und ich glaube, Naika war es dann, die im Interview nach dem Spiel auch nochmal sagte, dass es halt wichtig war, dass Lisa Heiseler da das Anschlusstor noch vor der Halbzeit geschossen hat. Mhm. Und das glaube ich auch. Also das hat es vieles einfacher gemacht in der zweiten Halbzeit. Also natürlich brauchst du ein Tor weniger, aber auch von der Herangehensweise.
Ja, wobei halt ich wirklich nicht finde, dass so, dass man sagen kann, ja, dann ist uns halt dieser Doppel-Gegentor-Teil passiert und das hat dann zur Verunsicherung geführt, sondern ich finde, der war halt schon eher das Ergebnis davon, dass man halt die Initiative auch so abgegeben hat. Also ne, das eine war eben diese defensive Anfälligkeit, die sich dann gezeigt hat, und das andere schon, dass auch nach vorne in den Minuten, bevor dann diese Serie von Chancen für Essen zustande kam, wurde es schon auch viel stückwerkiger, finde ich. Mhm. Also am Anfang hatte man das Gefühl, ja, Union kommt einigermaßen rein, macht ein bisschen Druck, aber dann finde ich, sah so die Phase so um die 30. Sah es schon ein bisschen auch ja, unstrukturiert nach vorne hin aus.
Ja, das und war wieder dieser
so Rückfall. Dann, genau, es war dann Essen ins Spiel gefunden und Union raus.
Ja, das ist ja das, was die Mannschaft schon eine Weile auch immer wieder mit sich rumträgt, dass sie immer wieder Phasen hat, wo die Präzision eklatant fehlt,
ja.
und die Sachen nicht zusammengehen. Also das war ja im Spiel gegen Leverkusen, kam das wieder hoch. Die große Teile der Hinrunde waren das immer wieder Phasen in den Spielen und das war jetzt diesmal auch so. Ich fand es nicht so krass schlimm, wie ich es auch schon gesehen habe, aber auf jeden Fall war das so, genau, immer, man steht so davor und sagt, warum denn eigentlich? Ihr könnt es doch besser. Ja. Also so dieses, genau. Was passiert denn hier gerade?
Na, weil wir einfach auch schon besser gesehen haben.
Genau, muss man auch genau. Mal sagen. Und ich weiß nicht, ob das ein Selbstbewusstseinsding ist, ob das ein, ja, keine Ahnung. Aber da ist die Mannschaft tatsächlich noch nicht wirklich gefestigt, muss man leider zugestehen.
Ja, wo du gerade...
Ich meine, gut, das... Steffi, ja. Sag du.
Wo du gerade mit dem Selbstvertrauen gesagt hast, ich fand es übrigens relativ schlimm, dass die Kamera am Anfang in den Kreis reingehalten hat und die Motivationsrede in dem Fall von Dina mehr oder weniger live übertragen hat. Ich hatte das Gefühl, das geht mich übrigens nicht an. Ich weiß nicht, wie ich das absolut sagen soll. Das gibt Momente, wo ich einfach sage, kannst du bitte mal diese Mannschaft in Ruhe ihr Ding machen lassen? Und das ist so ähnlich, wie ich auch finde, ich habe als Publikum in der Kabine nichts verloren und ich habe da auch in dem Kreis nichts verloren, sondern das sind Momente, die gehören bitte der Mannschaft. Ja, ja. Fernsehen, geh, wo du wohnst, aber da nicht. Und es ging allerdings tatsächlich genau um dieses Thema Selbstvertrauen und irgendwie Dinge hinkriegen müssen. Ja,
ja finde ich auch. Also ich hoffe, dass die Verantwortlichen das mitbekommen und unterbinden in Zukunft.
War, das denn zum ersten Mal oder ist das schon immer so?
Ich habe das noch nie vorher gesehen und ich bin eigentlich immer pünktlich dran, wenn die Frauen spielen. Mhm. Und ich fand das so unangebracht. Nicht, weil die irgendwas Doofes gesagt haben, sondern weil ich der Meinung war, das ist indiskret. Nicht mein Moment, das ist indiskret. Ja.
Passiert ja bei den Männern auch nicht, ne? Das ist sowas auch nicht gang und
gäbe. Ich war auf jeden Fall auch überrascht, das zu sehen. Da habe ich tatsächlich mich aus Versehen verspult. weil ich habe mich, stimme dem, was ihr gesagt habt, zu. Hätte trotzdem mich für interessiert, aber hab's dann tatsächlich vergessen, um hinzuspulen.
Ey, die dürfen mir auch hinterher gerne sagen, was sie gesagt haben, das ist mir egal, aber das ist so ein Moment, wo ich einfach sage, kurz vorm Spiel hast du doch andere Dinge zu tun, als eine medienwirksame Rede zu halten, da geht's doch darum, dass du deine Mannschaft mitreißen musst und das ist eigentlich völlig Wumpe, was du sagst, das muss nur funktionieren und das ist was, finde ich, also in Fernsehserien okay, bei einem echten Spiel nein. Mhm.
Muss nicht sein.
Bei Ted Lasso geht's.
Genau, bei Ted Lasso total okay. Aber da sind wir halt nicht.
Das Einzige, was ich daran, sagen wir mal, als Informationsmehrwert für mich rausgezogen hat, war, dass ich ein bisschen verwundert war, dass Dina Auschmann diese Rede hält und nicht die Kapitänin, aber das geht vielleicht da auch nach, wer gerade so drauf ist. Keine Ahnung, das war einfach so ein Aspekt, der sagt, ach, kick an, so, aber mehr dann auch nicht. Und ja, geht mich weiter auch nichts an. So, also zumindest das Mikro sollen sie raushalten. Meinetwegen können sie die Kamera draufhalten, aber das Mikro, das hat da nichts zu suchen.
Ja.
Wir sind ja nicht beim Handball. da werden ja die Timeouts werden ja immer direkt mit übertragen. was ich auch da immer irgendwie komisch fand. Also da sagst du halt auch nichts, was irgendwie sehr klug klingt. Ne? Also
nee, aber das ist halt wirklich auch was, wo ich sage, du hast doch da den Kopf voll mit wirklich anderen Dingen, die wirklich wichtig sind und nicht hört sich das schön an und ist das irgendwie genau. Super für die anderen. Und das finde ich ist nicht okay. Genau.
Okay.
So, jetzt habe ich tatsächlich einfach alle aus dem Konzept gebracht. Es tut mir leid, wir waren eigentlich irgendwo in der zweiten Halbzeit, oder?
Ja. Kurz nach der, also ihr habt gerade über die Auswechslung gesprochen und ich weiß nicht, ob ihr schon das 3-2 sozusagen angesprochen habt oder nicht.
Nee, weil das war ja quasi kurz, ja. Ganz am Schluss.
Nee, das 4-2 war ganz am Schluss.
Ach so. Nee,
Ich meine den
Führungsstürmer. Ja, Union hat 4-2 gewonnen. Und ja, das 4-2 fiel 90 plus stimmt, 7 das war oder so.
90 plus 9.
Ja, 90 plus 9. Plus 9, genau.
Ja. Nee, das 3-2 war das, wo Naika reinkam und sich sehr schön und robust gegen zwei Gegenspielerinnen durchgesetzt hat. Wo ich auch mal wieder, ich meine, die war jetzt auch wirklich lange verletzt, aber das ist eben genau, die knüpft genau da an. Bei den Entwicklungsschritten an, die sie zu Beginn der Saison halt gemacht hat und ist jetzt nicht wieder zurückgefallen. Also diese Körperlichkeit, die war ja total irre zu sehen zu Beginn der Saison und die ist immer noch da und das war wirklich so wie, ach Gott, als wäre sie nie weg gewesen, hat mich total gefreut für sie.
Ja,
und für mich.
Exakt genauso. Ja, auf jeden Fall. Ich war super froh, dass sie wieder auf dem Platz stand und dass sie aber gleich so raketenmäßig durchgestartet ist wieder. Das fand ich mega schön mit anzugucken und dachte auch so, Naika hat dabei auf jeden Fall überhaupt nicht Qualität verloren oder die braucht überhaupt keine weitere Zeit, zum wieder da anzufangen, wo sie aufgehört hat. War toll.
Ja. Das ist auf jeden Fall. Diese Phase auch nach der Halbzeit, also ich finde auch, dass das 2-1 auf jeden Fall dafür schon wichtig war, dann quasi wieder mit dem Impuls in die zweite Halbzeit zu starten. Und dann hatten sie ja schon auch viele Chancen, auch unmittelbar vor dem 2-2, also der Schuss, der zu der Parade, der zu der Ecke führt, das war ja auch schon eine gute Chance. Aber trotzdem, ne, gab halt auch gerade bei so 2-3 Ecken auch wieder noch Chancen, dass es für Essen auch hätte was passieren können. Deswegen, ich fand es wirklich ein bisschen ein komisches Spiel, weil ich war schon den Eindruck hatte, Union ist an sich besser, aber halt irgendwie anfällig. Und gleichzeitig hat es sich auch ein bisschen unausweichlich angefühlt, dass das 3-2 dann noch fällt. Also so irgendwie komisch, ja.
Der Kommentator sagte, ich glaube, beim Stand von 3-2, dass es ein wildes Spiel sei und dass er sich sicher sei, dass es nicht das letzte Tor war. Und das Gefühl hatte ich halt auch.
Ja.
Also ich fand, genau, bei 3-2 war immer noch so, ja, hier kann noch alles passieren. Also das war, hat null Sicherheit dadurch. Also bis war schon besser als zurückzuliegen, aber war trotzdem immer noch viel Perspektive der Angst so.
Ja, aber auf halt auch noch Chancen von Essen. Also es war ja nicht so, dass sie aufhören zu spielen. Also das war halt tatsächlich einfach, ich fand die wirklich gut und ich fand, dass die auch viele Dinge einfach gut und clever gemacht haben. Und die hatten eine tolle Torhüterin. Also da war vieles, wo ich irgendwie dachte, so, ich habe nicht gesehen, dass wir da, wir müssen uns strecken halt. Das ist nichts Einfaches. Also da ist überhaupt kein Selbstläufer und ist auch nicht selbstverständlich, dass wir da mit Punkten nach Hause fahren. Und zwar bis zum Schluss nicht.
Ja, nur das, also ne, würde ich vorher so schreiben. Aus Essener Sicht würde mich dann, glaube ich, extra ärgern, dass die halt eigentlich das dann gut gemacht haben, aber dann sich halt auch mit so ein paar eigentlich dusseligen Fehlern dann um die Gegentore oder sich die Gegentore eingehandelt haben. Mhm. Weil beim 1-2 der Ballverlust ist ja schon eigentlich hochgradig unnötig.
Ja.
Und beim, war das beim 3-2, genau, hat sie ja eigentlich gehalten und lässt sie dann von den Knien so abspringen ins Tor.
Ja, also, ja. Und auch die Klärungsaktion vor dem 2-2, das war ja das Tor nach dieser Ecke, da köpft halt die Verteidigerin den Ball irgendwie so 4 Meter aus dem Torraum raus. Also klar, sie ist dann vielleicht auch nicht besser, hat nicht mehr Druck hinterbekommen, aber das war niemals so klären. Also es war jetzt nicht ganz zentral, aber es war so direkt auf die Füße von Eileen Campbell, die das Ding dann schön unter die Latte gezimmert hat. Mhm. Aber das waren halt auch wirklich so auch sehr, sehr fehlerbehaftete Tore.
Ja, aber das ist irgendwie schon...
Gut, waren unsere aber auch. Also so wie sich, Samantha Steuerwald beim 2-0 einwickeln lässt, das passiert ja eigentlich auch normalerweise nicht. Also
diese Eckball-Szenen, wo dann so viel Gewusel ist und irgendwie niemand so richtig klar an den Ball kommt, das ist schon auch so ein bisschen Frauenfußball-spezifisch, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht genau, was die Faktoren sind, die dazu beitragen, ob es dann wirklich einfach die geringere Körpergröße im Schnitt im Vergleich zu der Strafraumgeometrie, sage ich mal, ist. Aber das sind auf jeden Fall so Chaos-Situationen, die auch ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit dann für die Spiele mit sich bringen, natürlich.
Ja, es war ja im Grunde beim Leverkusen-Spiel, das Tor war ja auch eher kurios. Da springt halt die Torhüterin am Ball vorbei und Tina Auschmann steht dann auf der Linie und also ja, auch so ein irgendwie ungeordnetes Verhalten, das stimmt schon. Aber ja, nehme ich. Wenn es für uns ausgeht. Ja. Ja, es war, also im Grunde, Sicherheit kam dann, glaube ich, erst so in den letzten, weiß ich nicht, ab der 85. vielleicht.
Ja, aber ja, Hans-Martin, ja, weil da fing es an, ruhig zu sein. Und da war halt auch der Moment, wo wir irgendwie mal was verwalten konnten und auch in Ruhe und konzentriert Sachen gemacht haben. Das sah so fokusmäßig aus. Und dass dann natürlich noch ein letzter Ball auch noch das Tor findet, war ein bisschen schöner, hatte ich das Gefühl, dass bei Union einfach noch ein bisschen mehr Puste drin war und Essen ganz schön platt war. Also wirklich nur so auf die letzten Meter.
Ja. Essen noch mal die extrem große platt, Chance. Ja.
Ja. Wann war nochmal die große Chance von dieser Heisler, wo sie quasi alleine
vom Tor... Sie hatte mehrere. Ja. Sie hatte einmal diese in der 54. als sie als der Ball sozusagen hoch in den Strafraum flog und sie dann plötzlich da allein stand und aber nicht wirklich hinter den Ball kam, sondern drüber geschossen hat. Ja. Und dann gab es diese Hereingabe. Du meinst die Hereingabe von Eileen Kempel von rechts. Genau.
83.
Das war schon nach dem 3-2, ne?
Ja.
Da hätte es halt schon zu sein können.
Ja, das ja. Ja, also da wurde auch ein bisschen auch auf unserer Seite schlampig mit Torchancen umgegangen. Ja, aber umso. Dann, das war dann halt auch noch irgendwie ganz cool, dass dann Lia Kamba in ihrem Startelfdebüt auch noch das Tor macht. Das ja. Fand ich irgendwie, also die ja auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, muss man sagen. Hm. Sehr, sehr, also da sah man schon ordentlich Qualität. Das ist, glaube ich, eine gute Verstärkung. Die ist ja auch erst irgendwie, ist noch sehr jung, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Der Kommentator bei AFTV hat gesagt, wie jung sie schon in der Schweizer Liga debütiert hat und dass sie schon mit 18 dann auch in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt hat, wenn ich mich gerade nicht vertausche.
20 ist er.
Ja. Pff, Alter. Ja.
Ich habe schnell mal nachgeguckt, Entschuldigung. Nicht, dass ich
ja, nee, müsste. So.
Ja. Genau. Ja.
Und da war dann der, also genau, und Essen, weiß ich nicht, ob die irgendwann erschöpft waren oder ob sie sich reingefunden haben in die Niederlage, aber die wirkten am Ende wirklich auch sehr passiv. Also dieses, im Grunde darf das 4-2 auch nicht fallen. Also das kann man alles verteidigen und da waren sie wirklich ein bisschen.
Na, nun ist aber 90 plus 9 noch nicht die Minute, wo ich sage, oder sind alle noch hundertprozentig in der Konzentration.
Ja, aber das ja, hat ja bei Union überraschenderweise funktioniert. Also das war tatsächlich was, was mich auch beeindruckt hat, so nach hinten raus, wisst ihr? Dass man dann, wenn einfach keiner mehr kann, das trotzdem neue Regeln kriegt. Und das fand ich ziemlich gut.
Und wir haben ja letzte Woche noch über die Frage geredet, ob es ein Konditionsproblem gibt, weil halt die zweite Halbzeit gegen Leverkusen auch oder mit Verlauf der zweiten Halbzeit das irgendwie alles weniger konzentriert und griffig wirkte und das könnte man jetzt zumindest körperlich jetzt widerlegt sehen. Also es ist ja unwahrscheinlich, dass sie innerhalb einer Woche plötzlich irrsinnige körperliche Fitness zugelegt haben. Also dass es vielleicht wirklich eine Kopfgeschichte war und die ist ja, sagen wir mal, nicht per se leichter zu beheben, aber für körperliche Fitness brauchst du halt Wochen Zeit, in denen du also da brauchst du halt viel Zeit für und Kopfgeschichten, Konzentrationssachen kriegt man gegebenenfalls halt auch mit Erfolgserlebnissen leichter in Griff.
Vor der Grasse kriegt man wahrscheinlich auch mit so einem Spiel zumindest in Ansätzen in Griff, wenn man sieht, es klappt, ne? Wenn man dann,
ja,
genau, selbst wenn man 2-0 hinten liegt und sich dann aber zusammenreißt, in Anführungsstrichen, ne, was auch immer das heißt, dass man dann auf Zählbares mitnehmen kann.
Und das war, glaube ich, wirklich total wichtig, ja. 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 Genau, also auch diese Dramaturgie ist natürlich dann im Nachhinein super. Also,
ja, wenn es geklappt hat. Ne?
Genau.
Das stimmt.
Ja, waren wir doch jetzt.
Ja, wir hatten ja vorhin noch über die, die Anfälligkeit oder so ein bisschen Abwechslung, Wechselhaftigkeit, das ist nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber egal, gesprochen. Das habe ich mir halt beim, beim Gucken von dem Spiel auch gedacht und habe mich dann aber auch daran erinnert, es ist halt auch immer noch so eine sehr umwälzungsreiche Saison und Phase, ne, mit den ganzen Verletzungen, mit den ja auch laufenden Kadererweiterungen und Umbauten und der neuen Liga. Also ich glaube, es ist halt wirklich ein wesentlicher Faktor dafür, wie die Mannschaft jetzt aussieht, ist halt, glaube ich, dass sie in dieser ersten Bundesliga-Saison nie so eine Stabilität finden konnte. Hm. Einerseits wegen dem, weil sie noch in, im Aufbau oder im Umbau oder im, in der Dauerrevolution ist und eben auch wegen den äußeren Umständen. Ich glaube, das ist schon so eine Sache, die dann noch zu der Gewöhnung an diese Liga, die ja auch vom Wettbewerbslevel kompliziert ist, ne, dass man sich einerseits manchmal in so Spielen haushoch favorisiert, andererseits haushoch Außenseiter ist in manchen anderen. Also ich glaube, das ist schon auch kompliziert, sich darauf einzustellen. Und mit gerade mit den ganzen Verletzungen, die ja jetzt schon ein bisschen weniger geworden sind, aber immer noch etliche, ist es, glaube ich, auch einfach schwierig. Ja. Hm. Das war noch so der Gedanke, den ich dazu dann noch hatte. Auch als jemand, der jetzt nicht alle Spiele über Volllänge gesehen hat und wenn ich jetzt so reingedroppt bin quasi und die hin und wieder Spiele ganz geguckt habe, hatte ich das Gefühl, ja, das ist noch nicht gesettelt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und dafür läuft es ja eigentlich tatsächlich ziemlich gut wiederum auch. Ne? Also man merkt eben, dass es schon noch auch eine fragile Geschichte ist und oder eine wechselhafte. Und aber dafür ist es ja insgesamt relativ erfolgreich. Und was ich finde sehr auffällig ist, ist eben diese, also was man gerade so über die auch, weiß ich nicht, irgendwelche Videos von, also sei es Social Media Content von Union, sei es von den Spielerinnen, dass aber irgendwie diese mannschaftliche Zusammenhalt, dass der, glaube ich, also der wirkt sehr, sehr groß und sehr, sehr echt und warm. Und das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich anschaut, wie viele neue Spielerinnen dazugekommen sind, wie die Spielerinnen, die lange verletzt sind, die sind ja auch nicht die ganze Zeit beim Kader dabei und dass da irgendwie Kontakt gehalten wird und so weiter. Das sind, hilft da, glaube ich, sehr. Lia Kammer ist übrigens vorgestern erst 20 geworden. Also, sie ist so einen Tag vor ihrem Startelfdebüt hat sie den 20. Geburtstag gefeiert. Das passt doch dann ganz gut als Geschenk auch. Ja. Ja.
Genau. Vielleicht nochmal kurz der Blick. Also, ne, Union jetzt. Hat damit den Abstand gewahrt zu Essen auf den Abschluss und ist jetzt weiter 9. oder sogar einen Platz geklettert an Nürnberg vorbei. Ja. Ja. Und jetzt ein kommendes Spiel zu Hause gegen Jena. Genau. Wenn man das gewinnt, dann sieht es, was die Kluft zu den Abstiegsplätzen angeht, glaube ich, schon ziemlich gut aus. Und kann man dann halt weiter dran arbeiten, irgendwie den Rest halt zu festigen, so wie wir gerade meinten.
Frankfurt einzuholen.
Gleichzeitig hast du natürlich dann auch eine Sache, die, naja, ich würde es mal Kollateralschaden nennen, aber das ist eigentlich das falsche Wort. Ich habe nur gerade kein besseres. Also Essen und Jena stehen halt ganz unten drin. Und letzten Endes sind alle die Vereine, die, sag ich mal, mit einem Bundesligisten bei den Männern dabei sind, vorne, also die sich dann alle irgendwann mal entschlossen haben, wir machen das jetzt so. Und die eigentlich traditionellen, wo die Frauen eigentlich ihre eigenen Vereine haben, das hat sich letzten Endes, wenn ich jetzt sage, als Geschäftsmodell nicht bewährt, dann wisst ihr, was ich meine, ne?
Ja.
Es ist ein bisschen, es ist auch ernüchternd und es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das nervt mich. Andererseits hast du natürlich eine Situation, wo du sagst, in Essen gehen zu den Frauen auch echt nicht viele Leute.
Ja, und das war auch noch so ein Gefühl, was ich bei dem Spiel hatte, ja.
Das ist wirklich tragisch, weil die eigentlich, naja, eigentlich sind die so ein bisschen, die sind sympathisch. Das ist so die eine Sache. Aber die sind einfach auch eine Hausnummer, so ähnlich wie Turbine lange Zeit war. Ihr wisst, was ich meine. Also es gibt einfach so eine Sache, wo du sagst, wenn ich Frauenfußball denke, dann denke ich an Jena, dann denke ich an Turbine, ich denke eventuell an Essen und die sind irgendwie alle weg. Und,
ja, oder halt so wie FFC Frankfurt von der Eintracht übernommen worden.
Genau.
Aber diese eigenständigen, also das ist ja Jena auch nicht, aber da ist es ja eher so, genau, dass die Frauen die Männer mitfinanzieren.
Genau. Irgendeiner muss das Geld ja verdienen.
Ob jetzt finanzieren, weiß ich nicht. Aber das war auch.
Naja, aber schon Rimbuttern. Ja.
Was ich bei dem Spiel halt auch dachte, da tut sich die Präsentation dann auch keinen Gefallen, wenn da 1500 Leute im Stadion sind, in dem Bild man aber nur von den 1502 nur zwei sieht, weil die Kamera halt auch auf der Seite ist, wo die Leute sind im Stadion. Das heißt, man hört irgendwie auch von dem Audiomix, also die UnionerInnen, die da waren, hat man dann ganz gut gehört, aber irgendwie vom Heimpublikum, das hörte sich dann halt auch so vom Audio her so ein bisschen wie die Dorfsportplatz an, weil man halt so einzelne Leute reinrufen hört und man sieht halt nur leere Tribünen in der Flucht der Kamera. Das macht dann auch beim Zuschauen ja weniger Spaß und fühlt sich weniger wie eine richtige Atmosphäre für so ein Bundesligaspiel an.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, das ist ja vielleicht eben auch symptomatisch, ne? Also ich habe jetzt die Zuschauerzahlen bei den anderen, also aus den vergangenen Saisons oder also von vor 10 Jahren oder so nicht im Kopf. Aber das war halt, glaube ich, insgesamt halt im Frauenfußball alles ein bisschen kleiner, ein bisschen kuscheliger und man war so ein bisschen unter sich. Und also ist ja heute noch so, dass die Szene insgesamt halt nicht halb so groß ist wie im Männerfußball und dass sich halt Spielerinnen irgendwie kennen und da mal gewesen und so weiter. Und ganz viele Spielerinnen auch in Essen mal gewesen, weil die halt eine hervorragende Jugendarbeit immer hatten und noch haben. Und das wird halt jetzt einfach quasi vom Kapitalismus überrollt und seit Frauenfußball vermarktbar für vermarktbar gehalten wird, so rum ja eher, werden solche Sachen abgehängt, weil sobald dann eben ein großer Männer-Bundesligist ankommt und ganz andere Mittel hat, hängen die ab. Andererseits ist es eben so, dass die Essener Spielerinnen nicht Profis sind. Ne? Also die können eben auch nicht unbedingt davon leben, was sie tun. Und das würde ich ja schon grundsätzlich erstmal als etwas Begrüßenswertes ansehen, dieser gesamten Kapitalisierung des Frauenfußballs ist, dass die Spielerinnen wenigstens sich auf ihr Spiel konzentrieren können und nicht nebenher noch arbeiten müssen. Das ist ja was, wo man vielleicht auch uneingeschränkt sagen kann, das ist eine gute Entwicklung. Aber das geht eben auch einher mit dem ganzen anderen Quatsch hängt dann genau solche Vereine ab, wo es eigentlich im Grunde ja strukturell haben die ja keine Chance, muss man ja einfach so sagen. Ne? Und die Zeit, sie müssen halt die Zeit überbrücken, bis der Frauenfußball wirklich, wirklich Geld abwirft und dann könnten sie das vielleicht auch nutzen, aber da sind wir ja noch lange nicht und bis dahin werden sie halt ausgeblutet sein, vermutlich.
Das fürchte ich auch. Ja.
Ich habe das gerade mal so ein bisschen versucht, kurz nachzuschlagen. Essen ist ja jetzt seit 2004, also ne, auch schon lange in der Bundesliga, waren ja dann teilweise auch schon erfolgreich. Und ich habe mal kurz so ein bisschen durchgeklickt, wie sich deren Zuschauerzahlen in der Zeit entwickelt haben. Da hat man so am Anfang einen moderaten Aufwärtstrend gesehen, auf insgesamt halt in der ganzen Liga auch niedrigerem Niveau, der dann aber irgendwann auch so ins Stocken geraten ist und dann so ein bisschen stagnierend war. Und jetzt
eine Katze dann, spielt mit, Entschuldigung.
Ja. Und dann hin und wieder mal so ein bisschen hoch und runter ging. Jetzt ist es jetzt schon auch mehr, als es in den meisten Jahren vorher war. Also jetzt aktuell steht, zumindest auf der Seite, wo ich jetzt geguckt habe, irgendwie 2000 Leute im Schnitt. Aber wie gesagt, wenn halt das Stadion dann auch nur zu 10% voll ist, sieht es immer noch blöd aus. Und sieht nicht nach Fortschritt aus, wenn halt rundrum in der ganzen Liga sich halt auch noch andere Sachen tun. Das ist halt genau das, was ihr ja auch gesagt habt, dass die Entwicklung so einen Verein dann nicht mit hochgespült, sondern eher umspült oder unterspült hat.
Aber das heißt doch für mich im Endeffekt, dass das Konstrukt der Frauenfußball-Bundesliga noch nicht so funktioniert, wie es müsste, oder? Weil im Prinzip ist doch bei den Männern durch die Lizenzeinnahmen und die Verteilung von dem Fernsehgeldschlüssel, wo quasi ja die Vereine das, sagen wir, meiste Geld bekommen, müsste doch eigentlich, wenn es als so funktioniert, wie es eigentlich gedacht ist, so ein Verein wie Essen, der ja in der Bundesliga spielt, sagen wir mal, Löhne zahlen können oder auch genug Einnahmen haben, um solche Löhne zu zahlen, dass es sich zumindest wettbewerbstechnisch lohnt, oder?
Ja, ich glaube, finanziert sich, glaube ich, zurzeit noch nicht. Also auch auch bei Union ist es ja ein Zuschussgeschäft.
Ja.
Noch, ganz klar. Und bei dem, also bei allen anderen vermutlich auch. Und da wird ja, also in Frankfurt gibt es ja gerade diesen großen Unmut auch unter den Fans der Frauenmannschaft, dass der Verein sagt, die sollen sich jetzt mal langsam irgendwann selbst finanzieren, und das ist halt zurzeit noch nicht realistisch. Also,
oder mach doch mehr, mal was.
Nee, also grundsätzlich haben sie ja recht, wenn sie sagen, das kann, also es muss irgendwann dahin kommen, dass sich der Frauenfußball selbst trägt, sonst können wir es, also sonst ist Quatsch. Und ja. Sie wollen bloß jetzt ihr Engagement schon ein bisschen zurückfahren oder einfrieren. Ich weiß gar nicht, was von beiden war. Jedenfalls haben die dann halt Spielerinnen verloren und nicht in der gleichen Qualität ersetzt, obwohl Frankfurt halt letzte Saison kurz davor war, besser zu werden. Und das ist, genau, da, das ist das, noch trägt sich da gar nichts. Noch, also wirtschaftlich ist das noch nicht gesund. Das ist alles bezuschusst, und das ist eben genau die, und den, da fällt dann Essen raus, weil sie niemanden haben, der sie bezuschusst.
Ja. Weil während anderen, weil was Steffi sagte, ne, die Vereine, die auch eine Männerfußball-Bundesliga-Mannschaft haben, die können das halt querfinanzieren dann.
Genau.
Ja. Ja. Das heißt doch aber im Prinzip, dass man sowas eigentlich ligaweit aufziehen müsste. Ne? Gab es ja auch schon mal als Überlegung,
ja,
dass man so einen Ligafonds hat, wo dann alle einzahlen, und die, die halt Geld haben, zahlen ein bisschen mehr ein, und dann kann sich so eine Mannschaft wie Essen daraus halt mehr nehmen als vielleicht Union.
Das habe ich ja verstanden, dass die, aber das andere, die Stoßrichtung von dieser neuen Initiative ist auch, oder?
Ja.
Korrigiert mich.
Aber das andere ist natürlich auch, kannst du Dinge parallel nutzen? Weißt du, hast du gute Trainingsbedingungen, die du für alle nutzen kannst oder so? Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt, weil wenn deine erste Männermannschaft halt auch eher sehr unterklassig spielt, hast du auch da die Infrastruktur nicht. Also dann fehlt dir das überall sozusagen. Und das ist dann der Vorteil, wenn deine Männermannschaft erste Liga spielt und du genug Möglichkeiten hast, wo du ein Trainingszentrum hinstellen kannst, wie du Sachen halt organisierst, und dass du halt sagst, ich habe eine richtig dicke Infrastruktur und kann da einfach noch ein Team drauf arbeiten lassen. Mhm. Und das macht richtig was aus. Und auf natürlich, ich bezahle die Leute, und die müssen, wie Hans-Martin sagt, nicht auch noch arbeiten neben allem, was sie sonst noch so müssen.
Ja, nee, und dann noch zu Montagsspielen fahren. Also,
und dann noch zu Montagsspielen fahren. Genau. So.
Genau. Und das ist ja bei Union schon so, dass die Trainingsbedingungen gut sind, und die werden sicherlich noch besser werden, wenn dann das neue Trainingszentrum fertig ist. Und das spielt, glaube ich, auch eine, also natürlich bezahlt Union den Spielerinnen, glaube ich, gutes Geld im Liga-Vergleich. Aber genau diese infrastrukturellen Bedingungen sind, glaube ich, auch eminent wichtig. Nina Lange hat das mal erzählt auf ihrem Instagram-Kanal, und das hört man auch von anderen Spielerinnen, es wird ja immer mal wieder lanciert, so dieses, dass es um Equal Pay ginge, und da sagen, also alle Spielerinnen, die ich zu diesem Thema gehört habe, sagen, nee, darum geht es uns nicht. Also wir müssen nicht das Gleiche verdienen wie Harry Kane. Wir wollen aber davon leben können, und wir wollen die vernünftigen Bedingungen haben. Also ein Equal Play statt Equal Pay ist dann so die Antwort darauf. Und das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Auch für zum Beispiel Spielerinnen, die Union verpflichten möchte, die schauen sich das auch an und sagen, alles klar, da kann man arbeiten.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und das sind natürlich eben auch genauso Sachen, die Jena oder Essen nicht zwingend so hinstellen können. Ne? Und
aber
die machen ja sehr gut, also das ist ja, das Krasse ist ja im Grunde eigentlich, dass sie noch in der Liga sind.
Ja.
Ist ja wirklich so. Das ist ja extrem gute Arbeit, die da geleistet werden wird.
Okay, aber das Ende dieser Entwicklung ist ja dann zwingenderweise, dass Mannschaften wie Essen oder auch dann Jena, weil sie eben keinen Fußball-Bundesligisten der Männer haben, die das querfinanzieren können oder infrastrukturell mitbieten können, dass die dann einfach rausgepreist werden aus den
Oberligen. Genau,
also das leider ist ja. Dann, genau, das passiert.
Sieht jetzt auch kein anderes Ende dieser Geschichte, oder?
Nee. Nein, du kannst zugucken, dass genau das passiert ist in den letzten Jahren und dass da gerade sozusagen die letzten Bäden einen Abgang machen.
Mhm. Ja. Und ja, sie hätten vielleicht eine Chance, wenn sie, weiß ich nicht, in 10 Jahren reingebombt würden in die Liga, wenn dann in der Liga Geld verdient wird.
Ja.
So. Weißt du, dass da könnten sie dann, da könnten sie sozusagen ihre gute Arbeit auch wieder Geld umwandeln. Und
na gut, aber bis dahin sind ja dann
Strukturen auch kaputt. Bis dahin sind sie halt ausgeblutet. Ja. Das ist genau der Punkt, ja.
Und das ist halt echt übel. Ich würde gerne noch. bevor mich das verlässt, mein Gedächtnis, ihr wisst schon, wenn ihr mehr Frauenfußball oder wenn ihr mehr Unionfußball lesen wollt eigentlich, es gibt eine verhältnismäßig frische, junge Steady-Page und die heißt Die Schlosserinnen. Und da setzt sich jemand hin, der die Spiele der Frauen analysiert und ich finde, sehr gut analysiert und das macht mir Spaß zu lesen. Den Link würde ich nachher mal irgendwie mit dazu werfen.
Macht das gerne, verlinken wir in den Shownotes.
Genau, weil das empfinde ich als sehr, sehr lesenswert. Freue ich mich sehr, dass es das gibt.
Ja.
Jo.
Hat aber noch keinen Podcast.
Nee, hat noch keinen Podcast. Heißt nicht, dass das für immer so bleibt. Nee. Aber
ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber Union-Podcasts sind gerade nicht so im Trend.
Ja, die hören gerade alle auf. Ne?
Es ist aber auch schwer. Es ist auch, ich verstehe alle Menschen.
Die Eintracht hat aufgehört, oder?
Na, manchen Podcasts Mitglieder.
Ist halt das fünfjährige Erscheinungsfrequenz auch normal. Das stimmt natürlich.
Spieler, Trainer kommen und sie gehen, sag ich.
Das
schöne Grüße, Sebastian.
Stimmt, haben wir noch gar nicht gedisst, ne? Das stimmt, das muss man.
Oh. Ach Mann.
Aber seit Sebastian nicht mehr podcastet, gewinnen die Männer auch nicht mehr. Liegt das daran?
Genau. Ja, das ist natürlich richtig.
Die dumme Sau.
Das ist einfach nur alles seine Schuld, so wie immer.
Alles nicht so.
Ja, so wie immer.
War der schon immer. Okay.
Wenn wir jetzt zum Spiel der Männer rübergehen wollen,
würde ich gerne
sozusagen die Spielleitung an jemanden abgeben, der mehr davon gesehen hat als ich. Das wäre wirklich hilfreich, weil ich glaube, das hilft an der Stelle. Ihr wisst, was ich meine.
Ja. Ich glaube, dann geben wir sie an Daniel oder Hans Martin, weil ich habe das Spiel, ob der Nichtverfügbarkeit von Pay-TV bei uns im Haushalt, also zumindest kein Pay-TV, was irgendwie Fußball bringt, im Sportschau Live-Audio-Stream gehört, was zwar immer wieder ein Genuss ist, weil ich finde das immer sehr schön, aber eben für so Live-Spielanalyse wenig taugt.
Weil man sieht wenig. Die Sportschau-Audio-Reportagen eignen sich vor allem dafür, meinen Blutdruck zu steigern.
Ja, auf jeden Fall.
Darüber aufrege, dass die oft auch nicht so sind, wie ich sie wie gerne
du sie,
hätte.
Ne, ich wollte gerade sagen, so wie du sie machen würdest, ja. Aber genau. Das geht mir mit vielem so in dieser Welt.
Die meisten Dinge sind leider nicht so, wie ich sie
genau.
Will.
Genau. Das habe ich gelernt zu akzeptieren.
Ja, ich noch nicht so richtig.
Mal mehr, mal weniger.
Ja.
Ja, das Spiel der Männer in Hoffenheim. In Hoffenheim ist ja auch immer eins der Spiele, wo ich eigentlich ganz gerne hinfahre. Also,
weil es nah dran ist?
Ja, aber nicht an sich, aber weil es in Fahrradentfernung ist. Ja. Jetzt ist dummerweise, guckt nochmal kurz aus dem Fenster, gerade maximal beschissenes Fahrradwetter.
Wie, du fährst gerade kein Fahrrad?
Doch, nur in der Stube.
Genau.
Ach so,
genau.
Okay.
Außerdem hatte ich was vor, deswegen habe ich es nicht nach Hoffenheim geschafft, sondern da ist dann auch gestern Abend am heimischen Abendessentisch geguckt, quasi so, während ich gekocht habe für uns. Und was habe ich da gesehen? Eigentlich dachte ich so, das Spiel kommt mir bekannt vor, das habe ich doch letzte Woche erst gesehen. Ging es euch auch so, dass ihr euch daran stark habt erinnert gefühlt oder so?
Also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gesehen, sondern nur gehört. Da klang es anders, muss ich. Also klang nicht ganz so chancenlos, sagen wir mal so. Aber es kann auch tatsächlich täuschen durch die, schon erwähnte Audio-Stream-Qualität, die Übertragungsqualität von der ARD.
Ja, vielleicht ist dann da noch die Sache. Der Hans Martin hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon noch minimal unterschiedliche Wahrnehmungen von dem Spiel gegen Dortmund. Da habe ich Union halt eher auch noch so ähnlich in dem Spiel gesehen, wie ich sie jetzt auch in diesem Spiel drin gesehen habe und mit einer Chance.
Na gut, dann also ist es ja auch erklärbar, dass es dir ähnlich vorkam. Ja. Das ist richtig. Aber
also stärker, meinst du?
Stärker, als wir sie gesehen haben, ja.
Ja, also ich finde, Union hat jetzt in dem Spiel ein paar Sachen ganz gut gemacht, die sie auch gegen Dortmund so einigermaßen hinbekommen haben. Und dann gab es ja halt trotzdem wieder den Punkt, wo sie sich auch tendenziell eher unnötig, dann halt Gegentore eingefangen haben und dann jetzt auch nicht so gut waren, dass man davon hätte ausgehen können, dass es dann trotzdem noch reicht, um zum Beispiel so einen Rückstand noch aufzuholen. Also davon wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht ausgegangen. Wir können ja nochmal kurz die Chronologie durchgehen. Union spielt in Hoffenheim. Hoffenheim zuletzt mit einer starken Ergebnis- und Leistungsserie. Union kommt einigermaßen ins Spiel, hat mit Rani Khedira nach einer starken Pressing-Situation irgendwann so mit der ersten Halbzeit die erste große Chance. Aber dann kurz vor der Halbzeit kriegt Hoffenheim erst einen
Elfmeter. Das war schon in der 7. Minute, das war gleich zu Beginn.
Anfang.
Hm? Ah ja, oh. Ist mir die Zeit ein bisschen weggerutscht.
Zeitig.
Ja. Hm. Ja, ja. Genau, aber dann trotzdem gab es noch eine Phase, wo Union noch ganz gut im Spiel war. Irgendwann ist dann Hoffenheim mehr reingekommen, machten dann diesen Angriff, wo auch ein bisschen unglücklich, können wir vielleicht nochmal gleich beschreiben, ein Elfmeter rauskam, machten dann daraus ein Tor. Und dann noch ein Tor vor der Halbzeit und dann kurz nach der Halbzeit noch ein Tor und dann war es so ein bisschen vorbei, das Spiel. Ne? Ja. Oder fandet ihr es noch nicht?
Nee, also ich weiß, was du meinst. Das war nicht der Moment, wo ich dachte, ja, wir machen sicherlich noch 4 Tore. Das hat sich ganz doll gar nicht abgezeichnet. Also so eins nimmst du hin, nach dem zweiten denkst du, oh, das wird knapp und nach dem dritten denkst du, okay, ist vorbei. Also mir geht's so. Mir ging es bei dem Spiel auch so und ich habe auch nicht gesehen, wie das anders funktionieren könnte. Cool war halt, dass die Mannschaft trotzdem einfach weitergemacht hat. Die haben nicht aufgesteckt und die haben auch immer neu gedacht, so irgendwo kriegen wir jetzt hier schon noch ein Tor hin. Und das ist ja überraschenderweise auch passiert.
Ja, das ich glaube, das, also die Als es dann in die Halbzeit ging nach den 2 Toren, also klar, der Elfmeter, ja, glaube ich, unstrittig und dann ist eben so, das 2:0 war ja schon auch ärgerlich, muss ich sagen, dass dem ging ja ein eigener Abschlag voraus, dann 2 gewonnene Kopfballduelle und Hoffenheim und die finden Union so in der Unordnung, dass halt die sehr, sehr gute Flanke, muss man halt auch sagen, Kramarisch findet und der das dann zweites Tor macht. Und dann war Pause und dann dachte ich, alles klar, so jetzt aus den Kleidern schütteln, zweite Halbzeit nochmal angreifen und dass du dann direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit dieses dritte Tor fängst, beziehungsweise selbst erzielst. Das war irgendwie, das hat sich für mich schon so genickbruchartig angefühlt.
Ich glaube auch, dass der Fakt, dass das eben ein Eigentor war, nicht unbedingt dazu beigetragen hat, da noch einen großen Motivationsschub auszulösen. Ja. Sondern eher im Gegenteil, dass das quasi so jetzt auch noch das, ne, so dass das so also hat man ja gesehen und haben wir auch gesagt, schon des Öfteren, der Mannschaft geht es ja wahrscheinlich ein bisschen anders als uns dann, als Fans, weil die spielen halt einfach weiter, so wie Steffi das schon gesagt hat. Aber trotzdem glaube ich schon, dass das unterbewusst natürlich so, ach Gott, jetzt haben wir, das ist aber auch der gebrauchte Nachmittag quasi.
Ja.
Ja. Und dazu kam für mich noch, was diesen Gegentor-Doppelschlag in der ersten Halbzeit noch nerviger gemacht hat, war, dass es eigentlich beide Situationen waren, wo sie Dinge gemacht haben, die vor einer Halbzeit gut funktioniert haben, nämlich wo es eigentlich gute Pressing-Situationen für Union waren, wo bei der einen halt der entscheidende Zweikampf, ich glaube, Kemnein war es, der da drin war, dann nicht ganz zum Ballgewinn führt, sondern eben durchrutscht und dann Hoffenheim in diesen Angriff kommt, wo dann Late noch den im Strafraum querschlägert und dann so es zu dem der Fause so vom Querfeld kommt. Und bei dem 2:0 sich Hoffenheim, muss man auch einfach sagen, da sehr gut aus der Pressing-Situation rauskombiniert. Und dann eben weil man sich vorher zum Pressing committed hat, das hängt ja dann immer damit zusammen, dass die Leute, die dann gepresst haben und dann Packing-mäßig überspielt worden, um nochmal kurz auf unsere Pre-Show zurückzukommen, die jetzt
keiner gehört hat.
Von daher, sorry. genau, aber die fehlen dann halt, die dann überspielt wurden und dann ist man deswegen im Verteidigen in der Unterzahl und ja, kann dann nicht mehr so viel machen.
Ja, und
das fand ich halt schon doch, ne? Hardcore ärgerlich. Hm?
Sondern war ja nicht wirklich Unterzahl, war eher Unordnung. Also.
Ja, genau. Ja.
Ja, ja.
Aber jedenfalls nicht die Verteidigungsüberzahl, mit der man dann den Angriff unterbinden könnte. Ja.
Nee, das war, also ich bin da auch durchaus bei dir, da war halt viel Gutes bei und auch genau, wie gesagt, eben noch nach diesem 3:0, was ja wirklich, glaube ich, nicht sehr hilfreich war, alle Achtung, wie die Mannschaft danach weitergespielt hat. Natürlich hat dann Hoffenheim auch nicht mehr die Dringlichkeit gehabt, klar, also ne, wie vorher, die konnten natürlich auch ein bisschen sich zurückziehen und ein bisschen mehr Platz geben, aber Und dann hatte es so ein bisschen dieses fast Rührendes. Also es war super, dass sie weiter versucht haben, aber es hatte eben auch irgendwie diesen Geist der Vergeblichkeit dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo man einfach, also ich war mir dann irgendwann völlig sicher, dass das auch trotz des 1:3 nichts mehr wird. Also
sehr engagiert, aber war klar, wird jetzt besser, wird's nicht mehr. Und halt aber trotzdem nicht irgendwie doof gespielt. So, das ist halt so ein bisschen auch so das, was so boah, was so traurig ist, dass es eigentlich kein, also es war an sich kein schlechtes Fußballspiel und war von Union nicht schlecht gespielt.
Ja, mit den
halt erfolglos.
Mit den defensiven Nachlässigkeiten halt, genau. Das
die,
ist halt.
Die aber jetzt auch nicht neu oder überraschend sind. Also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir das haben.
Ja, aber es war auch schon, ja. Es war ja, auch schon besser.
Ich weiß, das ist absolut richtig. Ja, was aber das ist, was ich meine.
Ja. Also ich was mein, man im Spiel gesehen hat, Entschuldigung,
ja, wie gesagt, du hast. Nee, hau rein.
War, wie abhängig Union halt von Chancenverwertung auf beiden Seiten ist. Ne? Man ist, glaube ich, jetzt defensiv insgesamt nicht so stabil, dass man eine Mannschaft, die auch eben aktuell so gut in Form ist wie Hoffenheim, dass man die davon abhält, überhaupt Chancen zu haben. Und wenn die halt dann ihre Angriffe so nutzen, wie sie es dann bei denen gemacht haben, kann es schon auch mal passieren, dass man ein Gegentor kriegt. Also es ist jetzt nicht so das absolute Bollwerk. Und vor allem hat man schon pro Spiel ein paar Chancen, aber halt auch nur ein paar. Und wenn man dann die von Kedira und die von Schäfer nicht macht, gut, die von Schäfer war dann schon in der ist vielleicht auch eh egal, Phase des Spiels. Aber wenn man die halt nicht macht, dann reicht es halt auch nicht, also man erspielt sich jetzt nicht 10 Chancen, sodass man 2 davon so wegschmeißen kann. Ja. Das finde ich ist halt, was diese beiden Spiele jetzt gegen Dortmund und gegen Hoffenheim gezeigt haben, wobei gegen Hoffenheim, würde ich auch sagen, noch die klareren Chancen dabei waren im Vergleich zum Dortmund-Spiel.
Ja. Ja, ist halt das alte Ding, dass einfach qua Qualität oder Status muss bei Union halt gegen so starke Gegner, wie es Hoffenheim halt zurzeit auch ist, auch wenn sich das sehr ungewohnt anfühlt, das zu sagen, muss halt wirklich alles zusammenkommen, damit irgendwas bei rumkommt. Und wenn nicht, dann reicht es eben auch nicht. Und das ist halt auch, ist ja im Prinzip kein Beinbruch. Und ich hatte jetzt mir vorher, genau eben angesichts der Qualität, die Hoffenheim in diesem Jahr hat und der aktuellen Form auch noch, auch nicht wahnsinnig viel ausgerechnet da. Also das sind so Sachen, die, ja, okay, ist jetzt auch nicht schlimm. So. Und gegen die Bayern hat halt wahnsinnig viel geklappt. Und da haben wir dann halt den Punkt geholt und aber das liegt auch nur, glaube ich, begrenzt in der Hand der Spieler. Das ist eben manchmal auch einfach eine Frage von Glück oder Tagesform, die nicht wirklich auf willkürlich herstellbar ist.
Ja.
Ja, so. würde ich sagen, so Spiele diese Saison, ne, so Spiele gegen Bayern, Dortmund und ja auch Hoffenheim, so, auch wenn Hans-Martin vollkommen richtig sagt, fühlt sich komisch an, aber diese Saison auch Hoffenheim, finde ich, sind jetzt zur Standortbestimmung gegen einen selber jetzt nicht so unbedingt geeignet. Ne? Also das sind halt so, ich will nicht sagen Wundertüten, aber im Prinzip, ne, gegen Bayern hätte ich mir nichts erwartet, das Spiel jetzt so unentschieden. Gegen Dortmund und Hoffenheim ist im Prinzip das passiert, was ich davor befürchtet habe. Und das ist dann halt so. Also nimmt man dann halt so in Kauf. Ich weiß, die Mannschaft wird das anders sehen und natürlich haben die einen ganz anderen Anspruch, müssen sie auch haben, erwarte ich auch. Aber so als Fan, der dann vielleicht mit einer halbwegs realistischeren Einschätzung auch in das Spiel geht, finde jetzt eine 3:1 Niederlage in Hoffenheim nicht krisenauslösend, sage ich mal.
Bin ich bei dir, Robi. Sehe ich ganz genauso. Und das habe ich glaube, das haben wir uns alle gedacht am Anfang, so beim Blick auf die Tabelle, oha, naja, es wird, wie es wird.
Hm. Ja, das hat ja Baumgart im Grunde auch gesagt. Also dass es, also die Ergebnisse des einen sind aber gesehen, also er hat halt ein gutes Spiel gesehen und das stimmt eben auch. In sehr vielen Aspekten stimmt es. In einigen vielleicht nicht so wahnsinnig, aber das sind eben auch Schwankungen, mit denen ich ja, leben mit denen kann. Ich auch leben kann. Ja. Ja.
Wo ich dann halt hadere, ist dann, wenn man dann die Sachen, die man in solchen Spielen dann auch an Ansätzen gut wahrnimmt und dann vielleicht entwickelt über zwischen den Spielen, in den Trainingssessions und dann in so Spielen wie, sagen wir mal, gegen Mainz oder Heidenheim nicht umsetzen kann. Da fängt es dann bei mir an, schwierig zu werden.
Hm. Aber ich denke mir auch ganz besten, andere Aufgaben.
Genau, die besten ja. Sachen, die jetzt in dem Spiel man hätte sehen können, die sehen. Gibt es halt gegen die nicht so viel, wobei, also so ein bisschen Pressensituationen nutzen und in die investieren, kann man schon versuchen, aber auf jeden Fall, aber auch Pressing-Situationen und daraus dann Ballgewinne und Offensivaktionen entwickeln, ist ja auch nichts, was unfassbar hochprozentig funktioniert, sondern ich glaube, es funktioniert nur deshalb mit einer gewissen Quote, wenn man halt genug Szenen hat. Das heißt, wenn der Gegner oft genug versucht aufzubauen und man dann halt von den 100 Aufbausituationen die 10 hat, wo man halt irgendwie in die Nähe vom Ball kommt und dann vielleicht was daraus entwickeln kann. Also ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum man das nicht auf dieses Spiel übertragen kann.
Ja.
Könnt ihr mir vielleicht noch kurz den, nicht den Elfmeter an sich erklären, weil den Hack schon, also er tritt halt in den Unterschenkel und dann tut's weh, ist schon richtig, ist ein Foul, aber die Situation, wie es dazu kam, das war für mich, also der nur die Situation an sich im Video gesehen hat sozusagen, war das so ungefähr der zwingendste Elfmeter, den sich Hoffenheim hätte rausspielen können in der Situation, weil, glaube ich, keiner, also so wenn man so in Einzelabschnitten denkt von diesem Angriff, dann gab es ja noch diesen Chip in den Strafraum quasi, von der auch von einem Unioner Bein ausging, woraus dann ja das Foul resultierte. Ich habe keine Situation gefunden, so in Einzelabschnitten, wo ich gedacht habe, hätte man da was anders gemacht, wäre diese Szene anders verlaufen, sondern das war alles so, ja, genauso hätte ich es auch gemacht und dann zwingend wird daraus ein Elfmeter.
Ja, das war halt, was ich vorhin meinte, ne? Dass Hoffenheim spielt den in ihrem Aufbau, spielt den Ball hin und her
ja.
Und dann versucht Union zu viert zuzuschnappen im Pressing, wie man so sagt. Das geht halt schief. So. Und dann ist der Raum offen und da konnte man das dann wirklich, also ne, der Ball von Leite muss nicht so in den Strafraum springen.
Ja gut, aber wenn er den nicht nimmt, dann kommt er hoffentlich mal wieder ran, ne? Schießt dann.
Bestenfalls kriegt er den halt irgendwie dabei im Liegen und klarer geklärt und fällt er an eine Stelle, wo das halt nicht so passiert. Aber das ist dann schon eher Zufall und irgendwie Zufall als Verteidigung, auch wenn der Linksverteidiger von Union, von Hoffenheim nicht involviert war. Also ich finde wirklich, der entscheidende Moment, wo dieses Tor eigentlich fällt, ist quasi in dem Moment, wo die Pressing-Situation schief geht.
Ist das nicht Rechtsverteidiger?
Von mir aus.
Das hat mich unglaublich frustriert, weil das so ein Spielzug war, wo du denkst, so, ja, ne, da fällt dann halt ein Tor. Ob es dann durch einen Elfmeter ist, den du verursachst, oder halt davor dann schon durch den Angriff. Das ist so, ich würde gerne, dass man noch Möglichkeiten hat, das zu ändern. Aber irgendwie war keine Möglichkeit da, wo ich gesagt habe, da musst du anders spielen, dann läuft es anders. Also außer, genau wie du sagtest, Daniel, den initialen Ballverlust.
Ja,
den hätte ich noch anders erwischt.
Weil es der VAR dann doch noch sieht, dass der Hoffenheimer zuerst getroffen hat und es den Elfmeter dann doch nicht gibt.
Ja.
Das war aber dann doch relativ eindeutig.
Da konntest du nicht wollen. Ja,
ja. Ja, ja.
Das war so richtig frustrierender Elfmeter. Weiß ich nicht, aber
Ja, es war ja auch noch nicht mal irgendwie, ich würde es ja noch nicht mal als großartig fahrlässig bezeichnen.
Nee, war einfach
Leo Querfeld muss halt zu dem Ball und tritt ihn weg und ich glaube, der hat Aslani gar nicht wirklich gesehen. Nee, und dann schwingt das Bein halt durch und Aslani ist halt vorher da. Genau. So, okay.
Aber hingehen muss er auch noch. Ne? Das ist halt dann, wenn er nicht
hingeht. Ja, er muss da irgendwie hingehen, ja. Ja, war dann, glaube ich, genau, dann war sozusagen die Kaskade losgetreten und da war nicht mehr viel Möglichkeit, doll sinnvoll einzugreifen. Mhm. Also.
Frustrierend.
Ja, ja. Das Fußball ist geil.
Für die, wo es klappt, ja. Ist ja dann auch so ähnlich wie der 2:0, ne? Also muss man ja auch dazu sagen, Grischa Prümmel, ne? Super Pass auf links. Muss man auch neidlos anerkennen. sieht er.
Gar nicht so ein schlechter Spieler, ne?
Ja, kann man, hätte man fast nochmal überlegen, ob man, naja, egal. Und dann,
das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass, dass Hoffenheims gute Phase mit seiner verletzungsfreien Zeit zusammenfällt. Also.
Was mich halt so nervt an dem 2:0 an sich auch wieder, ist, dass der, ich weiß ja nicht, wer das, der Hoffenheimer Spieler, der hat dann im Endeffekt erzielt mit dem Kopf, der springt kaum. Ne? Da stehen zwei Unioner vor und hinter ihm und er kriegt den Ball auf den Kopf, ohne dass er sich groß nach oben bewegen muss irgendwie und relativ kontrolliert aufs Tor bringen kann. Das ist so ein bisschen, naja, kann man auch nochmal gucken, aber...
Ja, aber das ist eben genau in dieser ungeordneten Rückwärtsbewegung.
Ja, ja, sie hatten auch wenig Zeit, das stimmt, das ist richtig.
Und da hat ihn Rani Kedira ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann muss man einfach sagen, diese Flanke von Touré war halt irrsinnig gut. Mhm. Also die kam halt genau dahin.
Aber auch der hat viel Zeit.
Ja, und, ja? Ja, und Kramaric hat halt nervigerweise auch sehr gutes Raumgefühl, dann sich halt an die Stelle zu bewegen, an der er den dann so locker einköpfen kann.
Ja, der ist vielleicht auch nicht so ein ganz so ein schlechter Spieler.
Meinst du? Ja.
Hab ich
ebenfalls
mal gehört.
Nervigerweise.
Also das haben jetzt auch schon 5000 Fußball kommentierende Menschen gesagt. Warum spielt er eigentlich seit 20 Jahren in Hoffenheim und nicht irgendwo anders mehr?
Die haben irgendwas in der Hand gegen ihn, ich sag's dir.
Kompromat.
Genau. Oder er hat einfach keinen Bock auf nervige Großclubs.
Auf richtigen Fußball. Ja.
Na, die spielen sie ja dieses Jahr plötzlich.
Ja. Ach, meinst du, das ist so viel gemütlicher in Hoffenheim als bei nervigen Großclubs?
Fragt
die Presse. Ist, ach, da gibt es da anderthalb Journalisten, Menschen, die darüber berichten.
Anderthalb Leute.
Du hast da wirklich deine Ruhe. Also gehst am Wochenende Fußball spielen und ansonsten hast ein schönes Leben. Also,
aber dafür ist doch relativ viel Drama da.
Jetzt gerade.
Agenten oder, und so.
Ja, aber das ist ja.
Das ist wiederum dem Spieler wahrscheinlich egal, aber dem könnte der Rest ja auch egal sein.
Ja, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also er ist eigentlich, also für das aktuelle Hoffenheim. Passt vielleicht von der Qualität so, also so gut wie die gerade sind, aber über lange Jahre war er ja so, die haben Kramaric, die haben Oliver Baumann und einen verletzten Grischa Prömel und das war so an. So. Und da habe ich es nicht so richtig verstanden. Hm. Aber vielleicht hat er das immer vor sich gesehen als Vision, dass er irgendwann mal auch guten Fußball spielen. Keine Ahnung. Ist mir aber auch eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, was da in Hoffenheim passiert. Das
sehen wir Grischa Prömel nächstes Jahr dann in der Champions League.
Das ist immerhin
sehr wahrscheinlich
ein charmanter Aspekt dieses Gedankens.
Ja? Grischa Prömel gönne ich ja nach wie vor alles.
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ihm persönlich ja.
Ja, genau.
Gut, wollen wir noch was zum 3-1 erzählen? Oder?
Es hat gezählt.
Ja. War auch mehr so, naja, das ist auch wieder fies, ne? Ich hätte jetzt bei einer fast Zufallsproduktion gesagt, aber...
Nein.
Nee?
Ja, Ansa hat es uns gut gemacht, den aufzuhalten, den Ball. Ja.
Und ja, Rani Kedira schießt halt, genau, bringt sich in die Position und ich meine, der hat jetzt auch nicht aus Zufall so viele Tore gemacht in dieser Saison. Ja. Also er geht halt in diese Räume und hat halt einen relativ stringenten Abschluss. Und
der klar, Schuss von Kedira, da habe ich überhaupt nicht, also nur der Angriff davor, dass der Ball überhaupt vor Kediras Füße fiel, war, ja, kann man auch sagen, war so gewollt. Für mich sah es mehr so zufällig aus, aber das ist glaube ich
ja. Ja, aber das ist ja halt, da häufig so.
Ja.
Das macht der Fußball aus, das. Naja, ist halt viel schwerer, den Ball mit dem Fuß zu spielen, als mit den Händen. Und deswegen passieren halt auch dauernd irgendwelche unsinnigen Dinge und Bälle verspringen. Und ne, wo kommen denn die zweiten Bälle her? Die kommen doch auch nicht aus kontrolliertem Spiel, sondern aus.
Das ist richtig, ja.
So, und damit musst du halt arbeiten. Und das haben sie da gut gemacht. Mhm. Und Grischa hat auch noch geholfen, indem er ihn abgefälscht hat. Passt doch alles.
Gut.
Ja. Wie geht es bei den Männern spielplanmäßig weiter? Hat es einer von euch schon im Kopf oder soll ich kurz nachgucken?
Frankfurt zu Hause.
Ja. In der besten Situation, in der man Frankfurt zu Hause bespielen kann, mit neuem Trainer.
Ja.
Aber ohne Skiri, wobei das jetzt, wenn ich den Leuten in meinem Leben, die Frankfurt verfolgen, glauben darf, die jetzt keine Schwächung für Frankfurt ist. Ich verstehe das nicht so richtig, was mit denen in der Hinsicht los ist, aber.
Mit denen oder mit ihm?
Beides.
Klaus Giri ist aber auch wirklich nicht gut bei Frankfurt.
Ja, genau. Warum nicht, frage ich mich. Ja.
Passt ja nicht. Ist aber der einzige richtige Sechser, den sie haben, ne?
Ja. Die haben da so viel so Halbleute irgendwie, ne?
Die haben so Leute aus deinem Beuteschema, ne? So Achter.
Ja, aber Moda Hut hätte da sich vielleicht in mein Beuteschema, wie du sagst, reinentwickeln können, aber hat das irgendwie nie so richtig gemacht, den Schritt. Ne, und dann haben die halt Shaibi, da habe ich irgendwie überhaupt kein Gefühl dafür, was für ein Spiel das ist. Larsson, den wir noch aus Malmö kennen.
Ach echt? War der da bei?
Ja, der war da ganz jung, war der da dabei.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
Ja. Ja, ansonsten.
Nein, Hans-Martin, den wir noch aus Malmö kennen.
Ja, na klar.
Du hast das falsch verstanden.
Aber Hans-Martin.
Ich würde sich nicht dran erinnern.
Ich erinnere mich ja auch in unseren Abend in Malmö, da sind ja auch Dinge passiert, da kann man sich ja nicht alles merken von dem Spiel.
Ich habe jetzt dazu keine Haltung.
Stichwort Kompromat, ne?
Ja. Nee, jedenfalls Rizzo Doğan, natürlich immer ein interessanter Spieler.
Ja. Aber auch kein Sechser.
Das ist richtig, ja.
Und verhindert auch nicht die 3 Gegentore, die sie pro Spiel fressen.
Das stimmt. Das ist relativ
zumindest in der konstant, Bundesliga. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, jetzt das 4. Spiel hintereinander gewesen in der Liga, wo sie 3 Tore gekriegt haben. Das erste davon war, glaube ich, das 3:3 gegen Dortmund, was ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel war. Aber ja, also da sah es noch irgendwie gut aus.
Das stimmt.
Nicht mehr so.
Dann gegen Karabakh Aktam haben sie auch 3 Gegentore gekriegt und gegen Tottenham nur 2.
Ja, naja. Ne, Trend geht aufwärts, dachte man, bis sie jetzt 3:1 gegen Leverkusen verloren haben.
Die ja jetzt, ja, jetzt auch nicht so mega in Form waren, ne? Aber naja. Also wird jedenfalls, glaube ich, also Frankfurt auswärts haben wir ein paar Spiele auch gewonnen, auch ein paar auf lustige und spektakuläre Weise.
In die dieser Saison zum Beispiel.
Ja, genau. ich glaube, die Heimspiele gegen Frankfurt sind welche mit einer eher schwächeren Quote, seit wir in der Bundesliga sind, im Vergleich zu dem zu anderen Mannschaften. Aber lassen wir uns dann
wenn wir gerade
am Freitagabend überraschen.
Wenn wir gerade gesagt
Freitag
haben.
Freitag 20:30 übrigens, meine überhaupt nicht Lieblingsspielzeit, aber ja.
Aber wenn wir gerade gesagt haben, dass wir dass Hoffenheim in dieser Saison gut in Form ist, oder zumindest gerade gut in Form ist und wir da mit entsprechend negativer Einstellung hingefahren sind, müssten wir eigentlich gegen Frankfurt, die ja nun gerade eigentlich das Gegenbeispiel dazu sind, im Moment jedenfalls, gute Laune haben dafür, oder? Zu Hause gegen eine Mannschaft, die sich gerade ein bisschen suchen muss.
Ich freue mich auch einfach darüber, dass es ein Heimspiel ist und ich es sehen werde.
Das ist ja wert, manchmal
schon anders zu Freude. Ja, weil es tatsächlich, weil Freitagabende wirklich schwierig sind, aber jetzt gerade nicht, werde ich sehen können und ich freue mich sehr. Und wer dann noch kann, die Frauen spielen am Sonntag gegen Jena.
Ja.
Ja.
Also diese Doppelheimspieltage auch mal
hoch anstrengend.
Ja, auf eine Art schon.
16 Uhr.
16 Uhr, genau.
Ich wusste jetzt gerade nicht, welche der 100.000 Anstoßzeiten das ist.
Genau, ich musste gerade auch nochmal nachgucken tatsächlich, weil ich das weil ich weiß, es ist 15:30 ist nicht gesetzt, leider.
Bis dahin muss der Rasen wieder plattgetreten werden.
Sich erholt haben, genau.
Ja.
Was ja bei den Temperaturen super klappen wird.
Auch immer, auf jeden Fall.
Ach komm, der geht jetzt gegen am letzten Doppelspieltag, sah er doch gut aus.
Stimmt, da ging es eigentlich. Ne?
Erstaunlich war gut noch enger dafür, zusammen. Dass der irgendwie 2 Tage vorher erst angepflanzt wurde.
Hybridrasen. So. War teuer.
Davon gehe ich aus, ja. Ja, nee, Frankfurt. Auch, ich gehe da auch eigentlich mit einem ganz guten Gefühl rein. Gibt also die Leute, die sagen, Aufbaugegner, bla bla bla. Also die jetzt so.
Ach so, wir dann in dem Moment.
Ach, wir denn, ja.
Ja,
ich dachte für uns.
Aber ja, vielleicht auch so rum. Nee, ich glaube, die könnten uns liegen. Also da ist halt ein bisschen Platz. Das ist so, das könnte schon ganz gut sein. Wenn wir da defensiv ein bisschen stringenter sind, kann da was gehen, denke ich schon.
Gut, gehen wir also optimistisch rein.
Ja.
Immer.
Ein bisschen.
Dann habe ich noch eine ketzerische Frage an euch.
Ui.
Jetzt, wo wir das hier gerade aufnehmen, ist ja der 1. Februar.
Ja, das ist korrekt.
Morgen schließt das Transferfenster für Wintertransfers. Ja.
Heute Nacht oder morgen Nacht?
Also ihr könnt euch vorstellen, was die ketzerische Frage ist.
Wer geht?
Wer geht? Wen sehen wir denn gegen Frankfurt noch in unserer Mannschaft? Oder beziehungsweise wen sehen wir nicht mehr?
Also Freddy Renault dürfte noch da sein.
Ja, das hoffe ich stark.
Auf jeden Fall hoffe ich das stark.
Christopher Trimmel wahrscheinlich auch, der hatte nun gerade erst einen Vertrag unterzeichnet.
Gehen wir jetzt alle durch.
Ist das so? Naja, eigentlich gilt deine Frage Diogo Leite, ja, oder? Ja,
genau.
Und ich hoffe die ganze Zeit, er bleibt, habe aber den Eindruck, der möchte wirklich sehr, sehr gerne weg. Das heißt, wenn sich eine realistische Möglichkeit ergibt, wird er weg sein. Also eher weg als da. Hm.
Andererseits hat er sich jetzt verletzt, also oder ist verletzt ausgewechselt worden. Und ich frage mich, also dann müsste er ja heute noch irgendwo hinfliegen und einen Medizincheck machen. Also so, es wird langsam ein bisschen schwierig, glaube ich, mit. Aber gut, es war bei Robin Gosens ja damals auch so. Ja. Dass es, also man muss sich ja irgendwann mal auch face-to-face sehen, denke ich immer. Und wann soll das passieren? Also.
Ja, Fußballtransfers sind über Zoom schwierig, das ist richtig, ja.
Ja, keine Ahnung. Ich bin, ich fände es halt sehr traurig, wenn sozusagen sein letztes Spiel das mit dem Eigentor gewesen wäre.
Oh ja, das stimmt.
Aber ja, wenn er halt weg will, ich finde halt das kolportierte, sowohl das kolportierte Ziel als auch die kolportierte Ablösesumme, also das Ziel finde ich absolut beschissen und die Ablösesumme immer etwas zu niedrig. Hm. Also Lazio. Ja, Lazio.
Wollte ich gerade sagen, aktuell kolportierte ist Lazio, ne?
Ja, Lazio und 2,5 bis 3,5 unterschiedliche Quellen. Und das ist so für mich nicht Fisch, nicht Fleisch. Also wenn wir nochmal Ablöse mit ihm erzielen wollen, dann würde ich da mehr Ablöse haben wollen. Und also für 2,5 können wir auch noch behalten für den Rest der Saison, finde ich.
So. Ja, ich meine, da kann man jetzt natürlich sagen, die Saison wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr Richtung Europa gehen. Und ich sage auch mal, auch ohne Diogo Leite wird Union nicht absteigen. Von daher kann man sagen, da ist dann der Unterschied vielleicht nicht so groß im sportlichen Outcome. Aber ob das wirklich so ist, bin ich mir jetzt auch nicht komplett sicher.
Ja, und das andere Ding ist natürlich, wenn er wirklich weg will, dann soll man ihn auch gehen lassen. Also jetzt, dann ist es auch okay. Mhm. So, aber aus nur Vereinsperspektive fände ich das ein bisschen komisch. Und vor allem hoffe ich inständig, dass Horst Held da schon den fertigen Vertrag für den Ersatzspieler in der Tasche hat.
Das hat ja Dirk Zingler, der hat, ich weiß nicht, ob es der Bild-Zeitung ein Interview gegeben hat, aber zumindest ist es im Kurier, also aus dieser komischen Konglomeratgruppe da um Springer herum, ist das irgendwie gekommen und im Kurier da auch nochmal abgedruckt. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat gesagt, Horst Held ist vorbereitet, wenn einer geht, kommt ein neuer. Weil, mit dem Medizincheck vor Augen sozusagen auch für uns dann knapp werden könnte. Ne? Also das ist ja dann, das haben wir dasselbe Problem. Wenn das morgen irgendwie klar ist, dass dann muss ja im Prinzip schon jemand dastehen, der bloß noch dem zum Kuli greift und unterschreiben muss. Ne?
Ja.
Was auch schon. Aber sind wir sicher, dass absurde
Business ist.
Auf die Transferperiode dann auf jeden Fall bezogen ist. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann auch noch revidiert wird und gesagt wird, ja, wir bauen jemanden auf und
Achso, dass der dann im Sommer kommt.
Sommer schon Nachfolgekandidaten im Blick noch oder so.
Auch möglich, es war jetzt ein verkürztes Zitat, deswegen weiß ich nicht, was genau gemeint war. Ja, das ist.
Oder es kann natürlich auch sein, dass man es idealerweise so gemacht hätte, aber dann irgendwie sich doch gezwungen sieht, es suboptimal zu machen. Mhm. Auch das kann ich mir vorstellen.
Aber wir haben halt auch nicht so wahnsinnig viele Innenverteidiger im Kader, ne? Also wenn Diogo Leite weg ist, ist dann mit Stanis Nsoki ist dann der dritte und das war's. Also wenn man jetzt mal von, keine Ahnung, Andrik Markgraf absieht, so, aber da würde ich jetzt vielleicht, den würde ich jetzt noch nicht als vollwertigen Kaderspieler sehen, ehrlich gesagt. Und mit 3 Spielern für 3 Positionen, das ist schon eng.
Ja.
Also man könnte Olu aus Mannheim zurückholen aus der Leihe sicherlich, aber der ist eben auch eher ein Nachwuchsspieler.
Und da auch gerade verletzt, oder?
Ach stimmt, der hat sich
auch hast recht. Ja.
Genau. Also da muss eigentlich jemand kommen, wenn wir weiter so spielen, in dieser Formation spielen wollen. Und da sehe ich jetzt. Und Und ja, und wir haben ja diesen was ist er, Belgier? Nee, Holländer? Van den Bosch, Belgier ist er, ne? Den Van den Bosch für den Sommer schon fix. Kann natürlich sein, dass der Transfer dann einfach vorgezogen wird. Also, dass wir dann dafür, also
geht das?
Ich kann mir vorstellen, dass es da Absprachen gibt.
Wenn bereits du alles andere schon eingetütet hast und dich darüber schon geeinigt hast, kann man wohl schon auch machen.
Aber ist ja dann auch für den Verein, von der den abgibt, ein bisschen schwierig, ne?
Klar.
Aber ja. Den letzten.
Also, ja. Ja.
Okay, ja. Naja, ist halt so.
Das, worüber wir damals uns immer aufgeregt haben. Genau.
Ja. Genau. Haben wir ja mit Paderborn genauso gemacht. Max Kruse geht, wir klauen den Sven Michel. Also.
Genau.
Ja, ist halt scheiße. Nee, das könnte ich mir halt vorstellen. Da käme ja zum Ende der Saison ablösefrei und dass dann, ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Verein das ist, dass dann der abgebende Verein jetzt dann nochmal Geld einnimmt für ihn. Weiß ich jetzt nicht.
Aber da hast, was du gerade gemeint hast, Hans-Martin, ne, Stichwort Transfersumme, ne, die da im Raum steht, kolportiert wird, man weiß es ja mal nicht, diese 2,5 bis 3 Millionen oder so, die da gemutmaßt werden, dass dir die und wahrscheinlich uns allen auch zu wenig sind, ne, für das, was wir zumindest an Wert irgendwie rankleben an gewisse Spieler, da hat ja auch Zingler in dem gleichen Interview oder in dem gleichen Pressegespräch was gesagt, was ich interessant fand, so als Mischkalkulation, dass er ja gesagt hat, klar würden wir gerne Transfererlöse erzielen, aber nicht auf Teufel komm raus, ne, also die nehmen halt dann auch nicht jede Summe, weil sie sich, wenn sie mit die Spieler behalten dann bis zum Vertragsende und sich in der Tabelle verbessern, ja durch gesteigerte TV-Gelderlöse dann diese Summen auch einspielen können.
Genau.
Was ich eine interessante Sichtweise finde, weil das eine ist halt, man kriegt sofort 3 Millionen, ne? Oder das, und das andere ist dann die Chance auf TV-Gelderhöhung.
Ja, ich würde das vielleicht auch fast so ein bisschen metaphorisch sehen. Also das ist sozusagen dass der sportliche Erfolg in sich eben auch was wert ist. Und
genau.
Das drückt sich dann eben also auch finanziell über die Tabelle, Fernsehgeldtabelle aus. Aber es ist eben auch dieses, jedes Jahr in der Liga bleiben, ist halt auch wirtschaftlich gut für den Verein konsolidiert Strukturen und so weiter und so fort und macht zukünftigen Erfolg wahrscheinlicher. Und so. Also ob du wirklich eine vernünftige Ablösesumme mit 2 Plätzen höher in der Fernsehgeldtabelle aufwiegen kannst, wage ich zu bezweifeln. Nee,
das nicht, aber du kommst halt irgendwann, wenn sozusagen das Transfersummenangebot, sag ich mal, irgendwann so niedrig ist, dass das dann in Betracht gezogen werden kann, dann hast du halt ein Argument auf deiner Seite, ne? Also kannst dann halt sagen,
ja, total.
Ist es uns nicht wert, wir behalten den Spieler und nehmen halt vielleicht 80% dieser Summe, die wir durch den Transfererlös bekommen haben, kriegen wir durch das TV-Geld und der Rest ist dann der gesicherte Klassenerhalt, ne? Das ist natürlich auch eine Investition wert, klar.
Ja, und ich würde sagen, es hat tatsächlich auch relativ viel mit dem Aspekt, den wir auch jetzt schon so halb gesagt haben, zu tun, nämlich wenn man die Saison gut zu Ende spielt, mit nicht nur sich irgendwie in der Klasse halten, sondern vielleicht auch noch ein paar gute Spiele machen, macht es auch wieder einfacher, halt auch neue Leute, neue Nachfolger dazu zu motivieren, zum Verein zu kommen und macht auch insofern dann den zukünftigen Erfolg realistischer und erlaubt es vielleicht auch mehr, noch inhaltlich aufeinander aufzubauen und so, spielerisch. Aber spielerische Entwicklung ist ja verboten. Sorry, habe ich kurz vergessen.
Nein, aber ich fand die Sichtweise ganz interessant, weil auch ich tappe ja jedes Mal, wenn ein Transferfenster offen ist, in diese Falle von Transfererlös plus minus, ne, was die Vereine oder besonders was Union so in der Bilanz verbuchen kann. Und fand diese kurze andere Sichtweise total interessant, einfach mal einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich so ein Spielerwert? Ne? Also was ist sozusagen, was ist der nicht bloß bilanzielle Sofortwert von so einem Spieler, wenn der im Verein ist, sondern eben auch mal anders drauf zu gucken, auf diese Situation. Mhm. Fand ich interessant.
Ja.
Okay, aber haben wir jetzt entschieden, ob Doki bleibt ja wohl, ne? Hab ich so rausgelesen, aber Laiet, bleibt er jetzt? Können wir jetzt bestimmen, glaube ich, einfach. Das ist jetzt unsere.
Das gilt nach meiner Kenntnis und für
genau.
Ich bin für behalten und werde mich wie immer nicht durchsetzen können.
Ich denke fast, dass er bleibt.
Okay.
Also so 60-40.
Und dann Abgang durch Vertragsende sozusagen.
Ja, ja. Ja.
Ist ja auch nicht,
also ich glaube auch nicht, ne? Also er wollte ja auch im Sommer schon weg und hat ja dann auch, da gab es ja dann auch so ein bisschen Sorgen, wie es das auf sich, auf seine Performance auswirkt, dass er nicht, dass es nicht geklappt hat. Und das hat er ja, glaube ich, eindeutig bewiesen, dass er da kein Stinkstiefel ist und auch nicht. Nee. Also hat er ja eine sehr gute Runde gespielt. Insofern ja. Würde er, glaube ich, auch das letzte halbe Jahr noch absitzen oder durchspielen, eben nicht absitzen. Könnte ich mir vorstellen, aber kann genauso natürlich auch andersrum sein. Lazio fände ich halt wirklich scheiße, weil es ein Drecksverein ist.
Ja. Ja. Wenn dann noch eine zu Ende gespielte Rückrunde dazu beiträgt, dass er vielleicht mehr Angebote hat, außer ausgerechnet Lazio, dann wünsche ich ihm das auch.
Ja.
Es sei denn, er will auch unbedingt hin, dann kann er das auch sein.
Dann kann er auch jetzt schon. dann.
Ist man ja nicht.
Ja. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja.
Eleganter Spieler. Eleganter Innenverteidiger, immer was Schönes.
Ja.
Dies ist wohl wahr. Vielleicht hat er ja auch schon immer in Lazio-Unterwäsche geschlafen. Also ich weiß es ja nicht.
Bettwäsche heißt das heute. Bettwäsche.
Also vielleicht hat er immer schon Lazio-Klopapier benutzt. Weiß ich nicht. Ich finde aber auch, in der Zeit, seit wir die Oleta haben, gab es schon Momente, wo ich noch sorgenvoller gewesen wäre, weil zum Beispiel, wie sich Querfeld entwickelt hat, ich auch jetzt vielleicht nicht unbedingt von Anfang an so erwartet habe, also beziehungsweise finde das auf jeden Fall positiv und auch mutmachend, wie er jetzt gespielt hat. Jedenfalls oft, vielleicht nicht, vielleicht ist an der Konstanz oder noch ein bisschen was zu machen oder an der Fehlerlosigkeit, aber auf jeden Fall glaube ich, dass es ein zumindest wichtiger Bestandteil von einer weiteren guten Union-Defensive sein wird, Leo Querfeld.
Auf jeden Fall. Also das auch mit dem vermutlich ja dann im Sommer anstehenden Abgang von Danilo Duki, dass wir noch Leo Querfeld haben, lässt mich da auch deutlich ruhiger in die Zukunft blicken. Und dann stehen dann eben zwei andere Spieler neben ihm und dann hilft der denen bei deren Entwicklung. So.
Aber gerade, natürlich gerade, wenn dann wirklich Leite und Duki weg sein sollten, dann ist natürlich auch klar, dass es dann auch irgendwie neue Säulen dafür braucht. Also man.
Aber da traue ich Leo Querfeld durchaus den Schritt zu, dass er dann, also er ist ja jetzt schon, glaube ich, der Kommandogeber da, also qua Position. Ich glaube, dass der auch da sozusagen sich zum Anführer auch nicht nur im formellen Sinne entwickeln könnte. So. Das ist ja wirklich rasant, die Entwicklung, die er bisher genommen hat. Und wenn es irgendwie in diesem Tempo weitergeht, dann mache ich mir da keine Sorgen.
Ja. Gut. Dann hören wir uns vielleicht in irgendeiner Konstellation wieder nach den Spielen gegen Frankfurt und Jena, oder?
Davon gehe ich stark aus.
Geben wir uns mal Mühe.
Von wegen in irgendeiner Konstellation. Ich bin ja jetzt auch seit einer Weile wieder das erste Mal dabei oder eine Weile nicht so oft dabei gewesen. Und kann ja vielleicht, weil das auch in den Kommentaren an der einen oder anderen Stelle, nachdem Sebastian seinen persönlichen Wintertransfer angekündigt hat, angesprochen wurde, kann ich ja vielleicht nochmal kurz was dazu sagen, warum das bei mir jetzt so ein bisschen unstet war, was mit mehreren Sachen zu tun hat. Einerseits einfach schlichten Zeit und so weiter Sachen. Also unter anderem habe ich öfters mal Sonntag oder Montagabends Arbeitszeiten, die dann so Podcast-Teilnahmen gerne mal verhindern. Aber es ist schon auch eine steigende Entfremdung von Fußball im Allgemeinen und schon auch in Union im Besonderen der Fall. Und ich war zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch noch gar nicht bei vielen Spielen, war bei dem Spiel gegen
irgendwen.
Ja. Das war das Heimspiel, wo wir gerade noch unentschieden gespielt haben. Mainz, genau. So, kurz auf dem Schlauch
geschaut. Bayern. Nee, da haben die gerade noch unentschieden gespielt.
Ja. Nee, da war ich ja zum Beispiel das erste Mal, glaube ich, überhaupt in dieser Saison im Stadion zu Hause. Und hab da halt auch schon gemerkt, dass ich weniger spüre, bei selbst bei so einem Spiel, wo ja durchaus ein bisschen was passiert ist, als es in der Vergangenheit schon mal der Fall gewesen ist. Ja, und das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Manche davon haben mit Union zu tun, manche haben mit mir zu tun, manche haben mit der Welt so allgemein zu tun. Deswegen bin ich da auch gerade noch in so einer Phase, das für mich selber rauszufinden, was da jetzt eigentlich der Beziehungsmodus ist.
Daniel mit Union da ist complicated.
Mindestens, ja. Vielleicht einigen wir uns auch drauf, dass wir Freunde bleiben oder so.
Das kann ja auch viel wert sein. Aber ich glaube, das haben wir alle irgendwann mal, oder?
Ja.
Ich habe das ja mehrfach jetzt in der Zeit, in der ich ja bei hier beim Flexivergehen mitmachen darf, schon gehabt über die Jahre, dass ich einfach irgendwann mal eine Auszeit von Union und Fußball im Allgemeinen und Union im Speziellen brauche. Und das ist dann einfach so für ein paar Monate. Und dann muss man mal sehen, ob man da wieder zurückfindet dann in die Begeisterung.
Ja. Ehrlich, bei mir war der Begeisterungsmodus eigentlich in dem Moment wieder an, als die Frauen angefangen haben, richtig aufzudrehen. Da habe ich allerdings tatsächlich auch die Frauen mehr und lieber geguckt als die Männer, aus unterschiedlichen Gründen und manchmal auch natürlich, weil ich ein blöder Erfolgsfan bin. aber die
Gewinnen
die
macht halt auch mehr Spaß.
Naja, nee, nun ist es ja nicht so, dass sie dauerhaft ständig permanent alles wegsäbeln, aber das war tatsächlich, ich habe mich da super wohl gefühlt und ich schaffe im Gegensatz zu vielen anderen Menschen diese Doppelbelastung nicht. Das war tatsächlich was ich komplett unterschätzt habe, dass ich zwei Heimspiele am Wochenende einfach tatsächlich nicht schaffe. Es ist mir zeitlich nicht möglich und ich muss mich dann für was entscheiden. Beim letzten Mal habe ich die Frauen gesehen, dieses Mal werde ich die Männer sehen, aber ich werde es nicht schaffen, beide Spiele zu sehen. Dafür habe ich einfach zu viel Weg dazwischen. Ja,
ja gut, jetzt sind ja
ich muss immer gleichmäßig verteilen. Ja.
Manche von uns wohnen halt ein bisschen außerhalb, ne? Ohne
ein bisschen, so ein Hauch.
Ja. Und gut, Daniel wohnt noch weiter außerhalb, das kann man muss man dazu sagen.
Auch so in Frankfurt wohne ich relativ zentral.
Ja gut,
auch nicht wirklich.
In Relation zu Köpenick wird es schwierig.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist wohl so.
Frankfurt ist ja nicht die Referenzgröße, entschuldige bitte. Ja.
Aber wenn wir jetzt die Karten von Frankfurt und Berlin übereinander legen würden, dann würde ich in Köpenick wohnen.
Dann bist du am Hauptbahnhof in den Flug eingecheckt.
Ja. Genau. Gefühltes Köpenick.
Gefühltes Köpenick. Ja, aber ich glaube, Daniel, da musst du einfach, da darfst du dir jetzt auch nicht irgendwie, das weiß, machst du nicht, aber darfst du dich nicht wild machen lassen, ist manchmal so. Ne? Man muss
mal sehen. Ja, wollte das nur auch mal allen mitteilen.
Allen.
Den öffentlichen Beziehungsstatus aktualisieren.
Über die letzten 20 Jahre sind halt Dinge passiert. Ist okay.
Ja. Full Disclosure.
Und dafür machen wir ja diese kleine Selbsthilfegruppe hier.
Genau.
Ja.
Ja.
Sorry, du warst gerade.
Die Selbsthilfegruppe hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
Das ist schön. Guck mal, alles ist für irgendwas gut. Und wenn Hans Martin beide Spiele sieht, gibt es eine gewisse Chance, dass ich auch Hans Martin sehe. Auch schön.
Das ist richtig. Ja, na gut.
Gut, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch bis dahin viel Spaß.
Ich werde mal kurz gucken,
dass ich hier meinen Kater aus dieser Aufnahme rausschneiden kann, sodass er das
auch so
alles anhören kann.
Alles ist besser mit Katze.
Naja, mal sehen. Und wir hören uns, wie Dani schon gesagt hat, nach den Spielen gegen Frankfurt und Jena. In welcher Zusammensetzung und wann genau, das gucken wir mal.
Sehen wir dann.
Jutti.
Bis dann.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.